im letzten Jahr erschien im Scorpio Verlag das Buch Die verletzte Tochter, wie Vaterentbehrung das Leben prägt. Das erzählende Sachbuch von Jeanette Hagen beschreibt, was für Auswirkungen Vaterentbehrung auf den Einzelnen, aber auch auf die ganze Gesellschaft haben kann. In dem Buch geht sie ihren eigenen Fragen wie, wohin mit der Wut, wie betroffen sind Betroffene oder was treibt die Vatersuche an nach. Aber nicht nur aus dem Pool ihrer eigenen Erfahrung schöpft sie, vielmehr geht sie auch auf Ursachenforschung und wagt einen Ausblick mit Hoffnung. Am Telefon habe ich nun keine geringere als Jeanette Hagen. Hoffe ich doch noch. Hallo?
Ja.
Ja, super.
Die Leitung,
super, die Leitung ist nicht gekappt. Frau Hagen, was war für Sie denn der Auslöser, dieses Buch zu schreiben?
Also die Idee dazu gab es schon ganz lange. Also gar nicht mal von mir, sondern dass eigentlich immer alle gesagt haben, also deine Geschichte, also alle, die sie kannten, deine Geschichte, die taugt wirklich für ein Buch.
Mhm.
Und ich bediene mich jetzt mal an den Worten von Andreas Altmann, der auch ein sehr interessantes Buch über seine Kindheit und über seine Jugend geschrieben hat und der gesagt hat, er brauchte eine gewisse Reife, um dieses Buch so zu schreiben, dass es nicht nach Jammern klingt.
Mhm.
Ähnlich war es bei mir. Also es brauchte einfach wirklich eine bestimmte Entwicklung, um die Sachen so auf den Punkt zu bringen, dass es eben nicht nach einer Opfergeschichte klingt. Also wir brauchen keine Opfergeschichten, davon haben wir genug in der Welt. Sondern wir brauchen Bücher oder auch Geschichten, die Mut machen und die einfach zeigen, dass es eben Wege gibt, sich aus dieser Opferperspektive einfach zu befreien.
Mhm.
Und als ich soweit war, das merkt man dann auch irgendwann, also ich schreibe ja nur schon länger, und irgendwann merkt man einfach, dass die Zeit reif ist für ein Thema. Und dann ist es auch ganz leicht. Dann kamen also die Zufälle zusammen sozusagen, die berühmten.
Mhm. Aus meiner Wahrnehmung, ich habe das Buch ja gelesen, ist Ihnen das auch auf jeden Fall gelungen. Ich habe nicht einmal den Eindruck bekommen, dass es irgendwie jammernd ist oder so. Es ist einfach auf den Punkt gebracht und das Kind beim Namen genannt. So empfand ich das beim Lesen. Trotzdem meine Frage, kann es angehen, dass das Schreiben des Buches auch immer noch ein Stück Verarbeitung war oder lag das bereits hinter Ihnen?
Also der große Brocken der Verarbeitung, der lag auf jeden Fall schon hinter mir. Aber es bleibt natürlich nicht aus, wenn man sich damit nochmal so bewusst auseinandersetzt. Und das habe ich ja. Und es war ja nicht nur, dass ich mich jetzt mit meiner eigenen Geschichte nochmal konfrontiert habe, sondern eben auch mit Geschichten, also von anderen Menschen, mit wissenschaftlichen Daten. Und ja, dann gibt es natürlich auf der einen Seite so dieses Gefühl, ich bin damit gar nicht alleine.
Mhm.
Das fand ich nochmal sehr, sehr gut für mich auch zu sehen,
ja,
dass es eben nicht nur meine Geschichte ist. Also man kreist ja oft so um seine eigenen Themen, aber einfach mal zu sehen, das ist ein Problem, was unsere Gesellschaft betrifft und wovon ganz viele geprägt sind. Und also das hat mich beim Schreiben auch sehr unterstützt, dieses Gefühl. Und natürlich, es gab immer wieder Sequenzen, da kommen dann auch nochmal, also da kommen Gefühle hoch. Das ist ganz klar, das bleibt nicht aus.
Das glaube ich, genau.
Und ich glaube, das macht so ein Buch dann letztendlich auch lebendig. Ne? Also warum soll ich irgendwas wegdrücken, was ja in mir drin ist?
Genau. Ne? Es ist ein erzählendes Sachbuch, schreiben Sie auch. Von daher,
genau.
Und das wird beim Lesen einfach auch deutlich, wie Sie andeuteten, dass Sie sich auch viel mit Zahlen, Daten, Fakten befasst haben und dann wieder diese Mischung von Ihren Erfahrungen und so. Also es ist wirklich ein... Aus meiner Sicht, ja, jetzt komme ich mir mit zu persönlichen, ne? Also ja, einfach lesenswert, wirklich. Sie haben eben schon angesprochen, die Auswirkungen auf die ganze Gesellschaft. Erzählen Sie mal von den Auswirkungen, die Sie einfach als Folge von Vaterentbehrung für die Gesellschaft sehen oder befürchten.
Also die Folgen, die Vaterentbehrung hat, die beginnen natürlich erstmal im Persönlichen. Und es sind also... Ich kann jetzt von mir kurz erzählen, also das Prägendste war einfach dieses Gefühl, nicht gewollt zu sein. Und wenn ein Mensch durch dieses Leben geht und das Gefühl hat, nicht gewollt zu sein, dann sucht er sich natürlich im Außen Verstärkung, also im Sinne von, da müssen ihm die anderen sagen, dass er gewollt ist, wenn er selber dieses Gefühl nicht entwickeln kann, also wenn er keine Chance dazu hat.
Mhm.
Und ich glaube, das ist... In dem Moment kippt es dann um auf die Gesellschaft. Und wir haben in unserer Gesellschaft wirklich Vaterentbehrung ohne Ende. Das kann man einfach nur so sagen, wenn man sich umhört. Also man kann im eigenen Bekanntenkreis mal fragen, wie viele Menschen wirklich einen liebenden Vater hatten, der da war, der unterstützt hat, der einfach das Leben in den ersten Jahren gut begleitet hat. Das sind die wenigsten, muss man einfach so sagen. Und es ist ja nicht nur Vaterentbehrung jetzt so wie bei mir, dass der Vater überhaupt nicht da ist. Vaterentbehrung fängt ja schon im Kleinen auch an.
Genau, das war auch mein Eindruck beim Lesen, dass ich den Eindruck bekam, Vaterentbehrung hat ganz viele Nuancen und auch ganz viele Facetten. Und es gibt ja selbst das Gefühl von Vaterentbehrung, wenn man mit einem Vater zusammen groß wird unter einem Dach. Oder andersrum, genau. Es gibt vielleicht das Gefühl von einem liebenden Vater, der zwar nie bei einem gewohnt hat. Also ich glaube, es gibt nichts, was es nicht gibt.
Genau, es gibt da ganz viele Spielarten. Und um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, also in dem Moment, wenn ich also von außen diesen Input brauche, also wir sehen es häufig bei Jungs, die also, wenn sie keinen starken Vater an der Seite haben, sich dann also zum Beispiel irgendwelchen radikalen Gruppen anschließen, wo also eine ganz klare Hierarchie herrscht, wo also oben jemand steht, der das Sagen hat. Und im Grunde ist es nichts anderes als die Suche nach einem Vater.
Ja.
So, und wir können das gerade jetzt, also ich sag mal so, diese ganze Entwicklung, die wir jetzt in unserem Land haben, die wir auch in Österreich sehen, also es ist ja nicht nur Deutschland, wo Vaterentbehrung ein Thema ist, da können wir das ablesen, was jetzt gerade passiert. Also unsere gesellschaftliche Entwicklung hat einfach auch mit Vaterentbehrung zu tun.
Letztendlich auch mit dem ganzen Familienbild, was sich einfach ein bisschen verändert. Ne?
Richtig.
Ja. Trifft Ihrer Meinung denn nach die Vaterentbehrung Töchter mehr als Söhne? Gibt es da unterschiedlich? Was ist Ihre Erfahrung?
Es trifft sie anders. Also bei Söhnen ist, oder bei Jungs ist es so, dass die Folgen der Vaterentbehrung mehr nach außen tragen. Also Jungs werden dann häufig aggressiv. Wie gesagt, schließen sich vielleicht irgendwelchen Gruppen an, werden auch aggressiv gegen die Mutter, weil das Problem ist ja, dass wenn der Vater nicht da ist und dem Kind diesen Lösungsprozess von der Mutter sozusagen, also ihm dabei hilft, dann haben auch Jungs oft eine ganz ungesunde Bindung an die Mutter. Und daraus müssen sie sich, wenn sie ein Mann werden wollen, müssen sie sich daraus befreien.
Ja.
Und das machen halt viele, indem sie dann aggressiv gegen die Mutter werden. Weil es ihre einzige Chance ist, also sich aus dieser Bindung rauszulösen.
Ja.
Ja, und wie gesagt, also Jungs gehen mehr nach außen, bei den Mädchen geht es mehr nach innen, wobei das auch immer nur bis zu einem gewissen Punkt nach innen geht. Also ich sag mal, bis der Kanal voll ist, dann tragen es die Mädchen auch nach außen.
Ja,
es gibt dann irgendwann die Grenze. Also das hängt dann natürlich immer von den äußeren Rahmenbedingungen ab und von dem Umfeld, in dem man lebt. Und ich sag mal, wenn dann noch andere negative Erfahrungen, Verlusterfahrung oder Verletzungen oder was auch immer dazu kommt, dann ist bei den Mädchen dann auch irgendwann der Punkt erreicht, wo sie es dann auch nach außen tragen.
Genau. Sie nannten eben oder Sie sprachen an Verlusterfahrung. Ich bilde mir ein, weiß nicht, sagen Sie, wenn ich falsch liege, dass gerade diese Verlusterfahrung auch viel schneller empfunden wird, wenn man eh schon ohne Vater oder aber eben auch ohne Mutter, also in dem Fall ist es jetzt gar nicht, glaube ich, primär der Vater, groß wird mit diesem Gefühl, der interessiert sich nicht für mich, der will mich nicht. Die Verlusterfahrungen sind, glaube ich, auch viel schneller dann empfunden als Kind, nicht?
Na, das Spannende ist ja, es geht ja weiter, also dass wir praktisch, das kann, glaube ich, jeder in seinem Leben beobachten, dass es bestimmte Erfahrungen gibt, die wir immer wieder machen. Also es wiederholt sich, es scheint so, also wenn man Leben sich anguckt, Leben beobachtet, es scheint so, dass manche Erfahrungen, die wir also als Kinder gemacht haben, immer wieder aufs Tablett kommen. Und dieses Verlassenwerden, also in meinem Leben, das kann ich, also wirklich, das zieht sich wie ein roter Faden durch meine Biografie. Das geht so lange bis zu dem Punkt, bis man sich das anguckt, bis man sich einfach diese Erfahrung stellt und einfach mal schaut, okay, vielleicht sind diese weiteren Verlusterfahrungen, also die wir dann im Erwachsenenleben vielleicht erfahren, vielleicht sind die eine Projektion. Vielleicht mache ich die also unbewusst, vielleicht suche ich unbewusst immer wieder solche Situationen, in denen mir das wieder aufs Tablett gelegt wird. Warum? Damit ich es löse.
Ja.
Also wir sind einfach auch so gestrickt. Das ist ja, im Grunde ist es ja grandios, dass man also das wirklich immer wieder serviert bekommt, so nach dem Motto, jetzt kümmere dich um diese Erfahrung, kümmere dich um den Schmerz, kümmere dich um diese Gefühle, die in dir sind und bearbeite sie.
Kommt man aus Ihrer Sicht diese Bearbeitung, kommt man drum herum, auch mal eine Therapie zu machen, in irgendwelche Gespräche zu gehen, kann das ein Heranwachsender oder ein später eben erwachsener Mensch alleine lösen?
Ich sag mal ja. Es gibt bestimmt, also es kommt natürlich auf die Schwere an, der Verlusterfahrung. Es kommt auf den Grad der Resilienz an der eigenen. Also wie stark bin ich als Persönlichkeit? Was hatte ich für Leitfiguren in meinem Leben, die mich auf den Weg gebracht haben? Und das ist dann ganz, ganz unterschiedlich. Und ich glaube, es gibt wirklich Menschen, die erleiden das, also die haben diese Erfahrung gemacht und haben aber damit wirklich kein Problem. Mhm. Das gibt's.
Ja.
Es gibt aber weitaus mehr Menschen, die glauben, sie haben damit kein Problem,
ja,
und gehen damit durchs Leben und projizieren diese Erfahrung wirklich dann auf den Partner, auf den Chef.
Und das ein Leben lang, ne?
Ja. Irgendwelche Personen, die dann im Umfeld sind. Und viele merken es gar nicht. Und das ist, kann man auch niemanden zum Vorwurf machen. Das ist einfach, ich sag mal so, wenn der Leidensdruck groß genug ist und wenn die Wiederholungen oft genug waren, irgendwann kommt man auf den Trichter und sagt, okay. Also jetzt wenn ich mir zum fünften Mal wieder einen Mann ausgesucht habe, der mich verlässt, der mich betrügt oder irgendwas, dann müsste ich doch mal hinschauen und müsste doch mal gucken, vielleicht hat es ja auch was mit mir auch zu tun.
Ja, genau, richtig. Bei Ihnen war es nun so, dass der Vater wirklich gar nicht präsent war. Das war auch kein Wochenendpapa oder so, so wie ich das gelesen habe, war der einfach nicht da für Sie. Ist es Ihrer Meinung nach in jedem Fall richtig, sich auf die Suche nach dem Vater zu machen?
Ich würde sagen, ja. Also selbst wenn am Ende, also so wie es bei mir ja auch war, eine schmerzhafte Erfahrung steht, also dass man nicht das bekommt, was man sich ersehnt, dass also nicht das große Happy End irgendwie, die Glocken läuten und alles ist schön, dann am Ende geschieht. Also man befreit sich einfach von einer Last. Also ich.
Es ist eine sehr elementare Frage, habe ich einfach irgendwo mal gelesen, dass die will geklärt sein.
Also man, also ich habe das ja erlebt, wie unfrei eine Nicht-Beziehung machen kann. Also eine nicht gelebte Beziehung, die aber natürlich trotzdem existiert. Also energetisch, es hört sich jetzt ein bisschen esoterisch an, aber es ist es überhaupt nicht, weil energetisch ist man natürlich verbunden.
Mhm. Ja.
Und allein durch die Gedanken, die man sich macht, alleine, also es ist so viele Momente, wo man damit konfrontiert wird. Und also alleine, um das rauszukriegen aus dem Kopf, aus dem Körper, aus dem aus der Seele, finde ich es elementar, sich damit auseinanderzusetzen und sich damit zu konfrontieren. Und wie gesagt, auch wenn am Ende steht, okay, der will nicht und man kann ja niemanden zwingen, aber man selber hat es gelöst.
Man hat eine Antwort einfach.
Man hat eine
Antwort, genau.
Mhm.
Hat Ihre eigene Erfahrung, die Sie nun gemacht haben, Sie in Ihrem Umgang mit Ihrer eigenen Familie irgendwie merklich beeinflusst, dass Sie merken so, ja, da bin ich jetzt so, weil ich das so erlebt habe oder so als Beispiel, was weiß ich, machen Sie besonders viele Ausflüge mit dem Vater für die Kinder oder irgend sowas in der Richtung?
Also so nicht, aber ich habe ja, also ich habe ja drei Kinder von zwei Vätern und bin von beiden Vätern getrennt.
Ja.
Das heißt, ich habe drei Trennungskinder. Und es war mir ein wirklich sehr, sehr großes Anliegen, also nach dieser Trennung, auch wenn die schmerzhaft waren und man bestimmt da viel schmutzige Wäsche hätte waschen können, das genau nicht zu machen war. Von Anfang an wirklich dafür zu sorgen, dass die Kinder den Vater auch haben.
Ja.
Und es ging sogar so weit, dass mein Sohn, also aus meiner ersten Ehe, jetzt muss ich kurz überlegen, mit 13 oder 14 sogar ganz zu seinem Vater gegangen ist. Und das war ja auch, also das war für mich ein ganz großer Schritt, also einfach als Mutter zu sagen, ich lasse da los und denke, der Vater macht es, also der macht es genauso gut.
Mit Sicherheit, das muss man ihm zutrauen, ne?
Das muss man ihm zutrauen.
Aber das ist ja, oh Gott, da kommen ja bei den Gedanken ja schon die Tränen.
Ja, das ist einfach der Punkt.
Ja.
Ne? Und nun haben wir Glück gehabt, wir wohnten nicht weit auseinander.
Ja.
Ich habe meinen Sohn trotzdem regelmäßig gesehen und es war, also wir sind auch nicht im Streit irgendwie dann gewesen.
Mhm.
Ist ja bei anderen Familien anders, die dann so hochstrittig sind.
Ja.
Aber dafür kann man sorgen, wenn ich also bereit dafür bin. Und bei mir war einfach das Wissen, was es einfach ausmacht, wenn der Vater nicht da ist, das hat mir geholfen, also dann
alles dran zu setzen,
in meinem Leben andere Entscheidungen zu treffen.
Ja, genau. Damit hat sich wahrscheinlich meine nächste Frage schon ein bisschen erübrigt, weil Sie das einfach schon sehr deutlich gemacht haben, wofür Sie sich stark machen und einsetzen. Meine Frage wäre nämlich gewesen, was würden Sie sich in Bezug auf Familie oder Familien einfach mehr wünschen?
Also ich würde mir eine ganz klare gesetzliche Regelung wünschen, die sagt, dass nach einer Trennung, egal ob die Eltern verheiratet waren oder nicht, dass automatisch beide Eltern die Pflicht, also das Recht und auch die Pflicht haben, sich um das Kind zu kümmern. Dass es also von Anfang an ein Wechselmodell gibt, das ist ja bei uns momentan noch nicht. Also wir haben ja zwar die gemeinsame Sorge, aber es gibt nicht dieses Wechselmodell. Also dass man wirklich sagt, dass es gesetzlich geregelt ist. Man kann ja dann im individuellen Einzelfall immer noch anders entscheiden. Aber dass es grundsätzlich erstmal so gesetzlich geregelt ist, das finde ich einen ganz wichtigen Schritt, weil man kann in anderen Ländern sehen, wo das also schon so ist, dass dadurch viel weniger Streitigkeiten entstehen. Genau. Also das, was bei uns an Prozessen geführt wird und an Vätern, die ausgegrenzt werden, also es ist wirklich Wahnsinn. Mhm. Und wenn man dann guckt in die anderen Länder, also nach Skandinavien, dann ist es da nicht mehr so. Dann ist von Anfang an klar, also dann weiß man das ja im Grunde schon, wenn das Kind auf die Welt kommt, wenn wir uns mal trennen, sind wir beide dafür verantwortlich. Und das ist ein ganz anderer Start.
Das glaube ich genau. Obwohl
ja, und wie man das dann individuell regelt, das ist ja noch was anderes. Aber erstmal, finde ich, sollte es im Gesetz auf jeden Fall verankert sein. Und wir wissen mittlerweile, es ist kein Geheimnis mehr, dass der Vater in dem Leben von dem Kind genau, also wirklich eine sehr hohe Bedeutung hat. Das wissen wir, ja. Und das wird gerne noch beiseite geschoben. Und das finde ich sehr schade. Und dafür setze ich mich auch ein. Also das ist auch was, wo ich nach wie vor aktiv dabei bin.
Mhm. Wo und wie sind Sie aktiv? Oder jetzt ganz war das jetzt so auf Ihren privaten Raum bezogen? Nee, ne?
Na, das ist jetzt im Moment noch darauf beschränkt, dass ich also versuche, da viele Verbindungen zu knüpfen, also auch in vielen Väterinitiativen jetzt nicht aktiv da mit drin bin, sondern also zumindest kommuniziere und mich also bemühe, dieses Anliegen einfach, also ich habe es ja leicht, dadurch, dass ich jetzt Autorin bin und Journalistin bin, habe ich ja leicht sowas, also habe ich es ja leicht, das zu transportieren.
Ja, das stimmt.
Also in die Medien zu tragen. Und das ist im Grunde das, was ich im Moment mache.
Super. Ich sag ganz doll danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, weil ich weiß nämlich, Sie arbeiten gerade auf Hochtouren an Ihrem neuen Buchprojekt. Dürfen Sie dazu schon ein oder zwei Sätze sagen oder noch nicht?
Na doch, natürlich.
Ja, dann vielleicht nochmal raus damit.
Sehr, sehr gerne, weil das hat auch wieder mit Vaterentbehrung zu tun. Das kommt da auch wieder rein.
Ja.
Also es geht um, das Buch heißt Die leblose Gesellschaft, warum wir nicht mehr fühlen können. Und es geht einfach darum, dass wenn wir uns mal umschauen, dass die ganze Dramatik, die wir zurzeit erleben, die ganzen Tragödien und ich beziehe mich da also maßgeblich auf diese ganze sogenannte Flüchtlingskrise, ich würde sie selber nicht so bezeichnen.
Ich mag das Wort Krise auch nicht hören, Flüchtlingssituation.
Es mag eine Krise sein, also wie wir hier damit umgegangen sind, das
genau,
ist die eigentliche
das
Krise.
Ist die Krise.
Aber dass hier Menschen herkommen, ist keine Krise.
Nee.
Das gab es schon immer. Und aber die Art und Weise, wie wir dem begegnen, das hat mich sehr erschreckt und ich war also selber in Griechenland und also auf Lesbos und in Idomeni und vor Ort und habe da geholfen und ja, es ist mir ein großes Anliegen aufzuzeigen, dass wir uns mit unserer Art, die Dinge von uns wegzuschieben, das nicht zu fühlen, diese Menschen auszugrenzen, also nicht unser Herz aufzumachen, dass das auch sehr viel mit unserem eigenen Leben zu tun hat und mit unserer Selbstverantwortung und ja, darüber schreibe ich jetzt gerade.
Dann können wir uns auf das Buch also im nächsten Jahr freuen wahrscheinlich?
Nein, das kommt jetzt im September raus.
Ja, super. Im September habe ich Geburtstag. Ich weiß ja schon, was ich mir wünsche. Das ist ja klasse. Das ist super. Frau Hagen, Jeanette Hagen, ich sage ganz doll danke. Wie gesagt, dass Sie sich die Zeit genommen haben, trotz dieses Arbeitsaufwandes, in dem Sie da gerade stecken. Und ja, vielen Dank für das wirklich wichtige Buch, wie ich finde, das aus meiner Sicht nicht nur für Erwachsene lesenswert ist, sondern wirklich auch für Heranwachsende, die vielleicht sogar in der Situation stecken. Das war zumindest meine Wahrnehmung, dass ich denke, das sollten meine Töchter auch gerne mal lesen. Genau. Schönen Dank und eine schöne Zeit und viel Freude beim Arbeiten.
Ja, danke schön.
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.